Haus am Dom, der Podcast.
Das Novemberpogrom beginnt in Frankfurt am Main in den frühen Morgenstunden des 10. November. Ab 3 Uhr in der Nacht treffen sich SA, HJ und Parteimitglieder in ihren Ortsteilen. Mit LKWs werden Benzinkanister zu den Synagogen gefahren. Ab 5 Uhr werden die Synagogen aufgebrochen und mit Benzin angesteckt. Ab 6 Uhr beginnen Angriffe auf jüdische Geschäfte und Wohnungen. Ab 9 Uhr werden die jüdischen Geschäfte auf der Zeile demoliert. Ab 6.30 Uhr beginnt die Gestapo mit Verhaftungsaktionen, vor allem jüdische Männer, teilweise auch Jugendliche und Frauen. Am späten Vormittag werden die Synagogen der Vorortgemeinden zerstört. Der Frankfurter Rabbiner Georg Salzberger, 1938, 55 Jahre alt, beschreibt den 10. November so.
Donnerstag, den 10. November 1938, wurde ich am frühen Morgen von dem Bäcker Levi in der Börnerstraße angerufen. Die SA verlange von mir die Schlüssel zur Hauptsynagoge. Ich konnte nur erwidern, dass ich diese Schlüssel nicht besäße. Den langjährigen Hauswart der Westend-Synagoge, Herrn Bachmann, einen frommen Katholiken, hatten die SS-Leute, wie ich nachmals hörte, halb totgeschlagen, weil er die Schlüssel zur Synagoge nicht hergeben wollte. Schlimmes ahnend, machte ich mich auf den Weg zur Hauptsynagoge und fand das altehrwürdige Gebäude in Flammen. Keine Feuerwehr wehrte dem Brande. Menschen standen ringsumher und wer ein Wort gegen die Brandstifter, es waren SA-Leute, zumeist in Zivilkleidung wagte, wurde mit Verhaftung bedroht. Ich ging weiter nach der Friedberger Anlage. Die herrliche Synagoge der israelischen Religionsgemeinschaft stand in Flammen. Ich war Augenzeuge.
Ephraim Wagner hatte als 19-Jähriger im Februar 1938 gerade sein Abitur am Philanthropien gemacht. Er erlebt den Brand der Hauptsynagoge mit und bemerkt zu den Reaktionen der Zuschauer.
Der Gesichtsausdruck der Frankfurter, groß und klein, jung und alt, die sich dieses entsetzliche Schauspiel ansahen, war unterschiedlich. Es gab sicher nicht wenige, in deren Mienen man stummes Entsetzen und Missbilligung dieser Gräueltat erkennen konnte. Aber die meisten gafften nur auf das brennende Gotteshaus und schienen sich daran zu ergötzen, dass den immer noch in Frankfurt verweilenden Juden nun der Boden unter den Füßen heiß genug sein würde, um das Ziel zu verwirklichen, die Stadt judenrein zu machen. Laute Proteste oder Worte der Empörung kamen mir jedenfalls nicht zu Ohren. Wer hätte das auch gewagt?
Der spätere Schriftsteller Valentin Sänger hat als 20-Jähriger den Brand der Börneplatz-Synagoge miterlebt.
Etwa 100 Meter vor der brennenden Synagoge entfernt bildeten SA-Leute und Hilfspolizisten ein Cordon, sodass niemand näher an die Brandstelle herankonnte. Ganz vorne, noch vor der Absperrung, stand eine Gruppe Hitlerjungen und feixte und lachte und machte eine Gaudi aus dem schrecklichen Geschehen. Die Menschen hinter der Absperrung waren eher betreten. Ich hörte kein Wort der Zustimmung.
Die Frankfurterin Lilli Hoyoda war beim Pogrom 19 Jahre alt. Sie lebt im Ostend in der Straße am Tiergarten 28.
Am nächsten Tag hörten wir, warum dieses Ereignis Kristallnacht genannt wurde. Jeder hatte doch einen schönen Glasschrank. Das warfen sie alles auf die Straße. In einem Haus warfen sie ein ganzes Klavier auf die Straße. Sie schnitten die Federbetten auf und so weiter, was man eben Vandalismus nennt. Unvorstellbar. Das waren aber keine älteren Menschen. Das war die Jugend, aufgehetzte Jugend. Das war die Kristallnacht.
Alice Oppenheimer ist 1938 44 Jahre alt. Sie stammt aus der Familie Goldschmidt. Ihr Vater und Großvater waren bedeutende Persönlichkeiten und Mäzene. Mit ihrem Mann versuchte sie, Deutschland zu verlassen. Doch er war kurz vor dem Pogrom verhaftet worden. Sie suchen Hilfe bei einem Anwalt.
Der Sekretär der israelitischen Religionsgemeinschaft schloss sich Frau Stern und mir beim Gang zum Anwalt an. Was sich in der Stadt abspielte, war unbeschreiblich. Man hörte nur brechendes Glas, wartete förmlich in Glassplittern. Man hörte Klirren, Hämmern, Schreien, Johlen. Wilde, losgelassene Menschenmeute gleich Raubtieren. Noch heute überläuft es mich eiskalt, wenn ich an diesen aufgeputschten Mob denke. Die schlimmsten dabei waren die Frauen. Sie sahen in wilder Begeisterung die brennenden Synagogen, gellende Schreie ausstoßend, keiften sie: Holt nur erst alles Gold heraus, welches die Juden in ihren Synagogen verborgen haben, ehe alles zu Asche verbrannt ist.
Sie erlebt auch die Zerstörung auf der Geschäftsstraße Zeil.
Das Anwaltsbüro lag in einer Nebenstraße, in der es noch verhältnismäßig ruhig war. So überlegten wir, Frau Stern und ich, was weiter tun. Frau Stern nannte, soweit ich mich entsinne, den Namen eines christlichen Anwaltes auf der Zeil, eine der Hauptstraßen in Frankfurt am Main, eine belebte Straße, die an diesen Tagen voll von kreischendem, aufgeputschtem Mob war. Überall lag zersplittertes Glas, die Straße war nicht ungefährlich. Es gab keinen Pflasterstein, keinen Asphaltflecken, keinen Rennstein, der nicht voll übersät mit Glassplittern war. Das Volk, trunken von seiner Straßenherrschaft, von seiner Macht, die es missbrauchte, von Vandalismus besessen, vom Zerstören und Vernichten. Zitternd und bebend gingen wir, Verletzungen durch herabfallendes Glas fürchten, besorgt um die Kinder zu Hause, in Furcht um unsere Männer und unser aller Zukunft.
Wieder zurück in ihrem Wohnhaus in der Friedberger Anlage 22 erlebt sie den randalierenden Mob.
Wir standen hinter dem Vorhang am Fenster und sahen die randalierenden Menschen immer näher kommen. Man hörte ihr Johlen, ihren ständigen Ruf, nieder mit den Juden, dazu ihr grausiges Gelächter. Sie bogen aus der Anlage, kamen immer näher und näher an unsere schöne Villa, doch urplötzlich bogen sie in eine Nebenstraße ein. Nicht ein Stein flog auf unser Haus, nicht eine Scheibe wurde zerschlagen. Es stand wie durch ein Wunder unversehrt da. Doch im Rücken unseres Hauses, bei den umliegenden Judenhäusern, wurde geraubt, geplündert, zerschlagen. Die Synagoge am Hermesweg, die schon dem Feuer als Opfer gedient hatte, wurde bis aufs Letzte geschändet. Dann bog die Menge in die Fichtestraße ein. Die Lautstärke des bis zum Äußersten aufgestachelten Mobs ließ uns genau verfolgen, wo sie waren. O Gott, rief ich, dort wohnt Rabbiner Horowitz mit seinen vielen Kindern. Was wird dort sein? Glas klirrte, Äxte hörte man auf Holz einschlagen. Jeder niedersausende Hammerschlag war von dem Rufe begleitet: Nieder mit den Juden! Auf einmal wurde es stiller. Die Menge verzog sich in eine andere Gegend.
Am Abend des 10. November geht Alice Oppenheimer zum Wohnhaus von Rabbiner Horowitz in der Fichtestraße 5.
Als die Dämmerung heraufzog, lief ich hin. Das Haus war circa 5 Minuten von unserem entfernt. Wahrhaftes Grauen erfasste mich. Die Mauern des Hauses standen, doch kein Fensterrahmen war in seinen Angeln. Die Scheiben lagen zersplittert am Boden. Türen waren ausgehoben, zerschlagen, der Tisch zerhackt. Eine wertvolle heilige Büchersammlung zerrissen, die Buchseiten lagen in Fetzen im Vorgarten herum, wirbelten im Winde auf und ab. In einer der Stuben saß die Frau Rabbiner mit einem Kleinkind auf dem Schoß. Die anderen standen heulend um sie herum. Der Herr Rabbiner war nicht da. Wo er sich aufhielt, das verriet mir die verstörte Frau nicht. Er musste sich irgendwo verborgen halten, doch aus ihr war nichts herauszubringen. Alles Essen, das sie im Hause hatten, die wenige Milch, alles hatte der Mob ausgeschüttet, fortgeworfen und dazu gejohlt: Judenkinder brauchen keine Milch, kein Essen.
Jakob Horowitz war wegen eines Magenleidens im Krankenhaus. Dort wurde er am 12. November verhaftet und in das KZ Buchenwald deportiert. Nach Intervention des jüdischen Gemeindevorstands wurde er freigelassen. Er emigrierte nach Holland, wo er wenig später an den Folgen der Haft starb. Dorothee Bär, geborene Griesheimer, erlebte als Jugendliche das Pogrom in Frankfurt. Die Familie lebte in der Nähe des Frankfurter Zoos am Schützenbrunnen 13 am heutigen Alfred-Brehm-Platz.
Dann kam der 10. November 1938. Ich war 15. Man muss sich vorstellen, dass es keinen Fernseher gab. Wir hatten noch nicht einmal ein Radio. Nachrichten konnte man nur am nächsten Tag in der Frankfurter Zeitung lesen oder durch einen Telefonanruf erfahren. Der Tag fing normal an. Ich lief ans Uhrtürmchen, um die Trambahn zu nehmen. Es war eine unheimliche Stille. Und irgendwie, ich weiß es heute noch nicht warum, ging ich nicht weiter, und lief wieder zurück nach Hause. Der Schrecken für uns fing gegen Abend an. Ich erinnere mich noch, dass 4 oder 5 schreckliche Kerle unsere Wohnungstür einschlugen und die Wohnung systematisch zerstörten. Mein Vater war damals schon ziemlich herzkrank und lag an diesem Tag im Bett. Meine Mutter kümmerte sich um ihn. So begleitete ich diese schrecklichen Kerle von Zimmer zu Zimmer. Ich hatte während der Zerstörung der Wohnung nur einen Gedanken, dass sie nicht in das Schlafzimmer meiner Eltern kämen. Denn schon damals waren viele Väter meiner Freunde verhaftet worden und in ein Konzentrationslager gekommen. Was es für meine Eltern bedeutete, ihr junges Mädchen mit diesen fürchterlichen Kerlen alleine zu lassen, kann ich mir erst heute vorstellen, wo ich selbst eine Tochter habe. Es ging in der Küche los. Wir hatten damals noch Schränke mit Glasscheiben und Gardinchen, hinter denen das Geschirr stand. Diese Schränke schmissen sie einfach um und warfen die Teller, Tassen, den ganzen Inhalt auf den Steinboden in der Küche. Es gab Tausende von Scherben. Jeder Spiegel war zerschlagen, jedes Bild wurde einfach mit einem Messer zerschnitten, jedes Polstermöbel aufgeschlitzt. Es war eine Zerstörung, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Irgendwie hat man in solchen Momenten keine Angst. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war ich auch noch zu jung, um Angst zu haben. Oder ich habe so sehr an meinen Vater gedacht. Ich sagte ihnen dauernd, dass mein Vater todkrank sei. Wir hatten Glück. Sie betraten das Schlafzimmer nicht. Die Wohnung war zwar in Scherben, aber mein Vater war noch da.
Esther Clifford wurde 1938 18 Jahre alt. Im Oktober 1938 wurde ihre gesamte Familie bei der Polenaktion deportiert. Sie wurde unter abenteuerlichen Umständen zurückgeschickt und lebte im November 1938 alleine in der früheren Wohnung ihrer Familie in der Hanauer Landstraße 84. So beschreibt sie das Pogrom.
Da habe ich mich angezogen und bin einfach losgelaufen, gerannt, bin rausgelaufen. An der nächsten Ecke war die Breuer-Synagoge. Die hat gebrannt und da bin ich stehen geblieben. Ach, das war ein Gefühl, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Denn die Synagoge war für uns etwas so Heiliges, so etwas Außergewöhnliches. Und diese Synagoge hat gebrannt. Und die haben Steine in die schönen, herrlichen Fenster geschmissen. Ich bin immer weiter gerannt. Zuerst habe ich gedacht, das wäre nur in unserer Straße. Und ich bin gerannt, weil ich dachte, woanders wird das nicht sein. Dann bin ich weitergerannt, die Zeile entlang. Dort war ein koscherer Metzger, der hieß Bloch. Und da war alles eingeschlagen. Und ganz groß stand an der Fassade Jude. Und dann gab es ein Kaufhaus. Ich weiß den Namen nicht mehr. Auch dort waren die ganzen Fenster zerstört. Und es war gar nichts mehr in den Schaufenstern. Und überall stand Jude. Es fing an, hell zu werden. Und ich bin immer weitergerannt. An der Friedberger Anlage habe ich gesehen, wie sie Männer aus den Häusern trieben und auf Lastwagen geladen haben. Oben an den Fenstern haben Frauen und Kinder gestanden, die haben geweint und haben gerufen, Papa, Papa, lassen Sie doch meinen Papa zurückkommen.
Auch die jüdischen Krankenhäuser wurden angegriffen. In den Akten der Wiener Library, die Zeitzeugenberichte unmittelbar im Anschluss an die Novemberpogrome sammelte, findet sich folgender Bericht.
In Frankfurt am Main wurde Dr. Bernhard Rosenthal, der Leiter der gynäkologischen Abteilung des jüdischen Krankenhauses Gagernstraße, in der Nacht vom 9. zum 10. November abgeholt. Er weigerte sich, seine Kranken im Stich zu lassen, die ohne jede ärztliche Versorgung seien. Er sollte aber trotzdem mitgehen. Unter dem Vorwand, sich umziehen zu müssen, vergiftete er sich im Nebenzimmer.
Die Zerstörung der Wohnung und die Abtransporte der jüdischen Männer beschreibt auch die damals 19-jährige Carola Domar, die zu einer Familienfeier nach Frankfurt kam und dort die Verhaftung ihres Vaters miterlebte.
Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich weiß noch, davon träume ich oft, dass an dem Tag, als mein Vater abgeholt wurde, diese Gruppe am späten Nachmittag noch einmal kam, das ganze Haus nach irgendwelchen verbotenen Sachen durchsuchte und verwüstete. Wir hatten eine sehr gute Bibliothek. Dort holten sie alle Bücher aus den Regalen und schmissen sie auf den Boden. Natürlich hatten wir Bücher von Heine und Werfel und ähnlicher Literatur. Niemand hatte gesagt, dass man keine Bücher jüdischer Schriftsteller besitzen durfte. aber es hat sie offensichtlich geärgert. Wir hatten auch Bücher von Goethe, Schiller und anderen Schriftstellern, aber eben auch Heine. Alle Bücher jüdischer Autoren nahmen diese Nazis mit. Sie gingen durch alle Zimmer der Wohnung, die anschließend völlig verwüstet war. Währenddessen mussten wir an der Wand stehen und durften kein Wort sprechen. Wir wussten nicht, was mit uns passieren würde, ob man uns töten würde. Das kommt jetzt alles in mein Gedächtnis.
Viele jüdische Geschäfte wurden systematisch zerstört. Eugen Wolf beobachtete die Situation auf der Zeil.
Es war gegen 9 Uhr, als plötzlich ca. 50 SA-Männer in Zivil erschienen, von welchen mir sogar verschiedene bekannt waren, und begannen nach einer Liste sämtliche jüdische Ladengeschäfte zu zerstören. Und wo etwas brauchbar war, wurde dasselbe mitgenommen. Alsdann wurden die en gros Geschäfte besucht, zerstört. Die Einrichtungsgegenstände und Waren wurden auf die Straße geworfen. Zum Teil wurden auch en gros Geschäfte durch Feuer vernichtet. Die Polizei war wohl zahlreich vertreten, schritt jedoch in keinem Falle ein.
Bernhard Natt, damals 19 Jahre alt, lebt im Nordend in der Holzhausenstraße 14. Er ist am 10. November mit seinem Fahrrad unterwegs.
In der Stadt kam ich mit dem Rad kaum durch. Überall zogen Trupps herum. Erst wurden die Türen der jüdischen Geschäfte aufgebrochen, die Läden von innen hochgezogen, wenn man sie nicht von außen herunterreißen konnte, und mit großen Eisenstäben oder Hämmern die Erkerscheiben restlos zertrümmert. Alles im Schaufenster und im Laden restlos zerstört und geplündert. Es wurde natürlich geplündert, ich sah es mit eigenen Augen. Nur in einigen Geschäften, zum Beispiel bei Speyer, verhinderten es die arischen Angestellten. Doch bei Ehrenfeld und den meisten anderen blieb nichts im Schaufenster. Wie ich später erfuhr, waren diese Helden meistens SA und SS in Zivil, die gleichen, die abends in Uniform die jüdischen Geschäfte bewachten. Außerdem machten auch unorganisiertes Gesindel und arische Geschäftsleute, die starke jüdische Konkurrenz hatten, mit. Einige Male wurde auch der Inhalt von Läden auf offener Straße verbrannt. Jetzt sah man erst, wie viele jüdische Geschäfte es noch gab. Systematisch, Straße für Straße, wurde heimgesucht und auch die kleinsten Läden wurden nicht verschont.
In den Deutschlandberichten der SPD beschreibt ein Augenzeuge die Zerstörung jüdischer Geschäfte, darunter das Radio- und Fotogeschäft Ehrenfeld auf der Zeil.
Bei Ehrenfeld auf der Zeil, einem großen Geschenkartikelgeschäft, sieht es traurig aus. Die teuren Radio- und Fotoapparate liegen zerstört in den zertrümmerten Schaufenstern. Was alles gestohlen wurde, lässt sich gar nicht mehr ermessen und ist auch gar nicht mehr feststellbar. Bei Volz Eberle, einem großen Weingeschäft mit vielen Filialen, hat man überall die Fenster und Läden zerstört und den Wein auf die Gasse geschüttet.
Von der Plünderung jüdischer Geschäfte ist auch die Weinhandlung von Adornos Vater in der schönen Aussicht Nummer 7 betroffen. Sie wird geplündert und zerstört, ein Zeuge berichtet.
Während der Ausschreitungen des 9.11.38, bei denen die Keller- und Büroräume sowie die Einrichtung der Firma vom Mob zerstört und verwüstet wurden, sind aus Fässern über 11.000 Liter Spitzenweine ausgelaufen. Der Schaden liegt bei über 30.000 Reichsmark.
Frankfurt war nicht gleichmäßig von den Zerstörungen betroffen. Ein namentlich nicht bekannter, nicht jüdischer Sprachlehrer schildert die Situation so.
Im Osten, also dem ärmeren Viertel, wurden sämtliche Wohnungen von Juden demoliert und die Männer verhaftet. Im Westen wurde keine Wohnung beschädigt, sondern nur die Männer verhaftet. In Fällen, wo nach mehrmaligen Versuchen die Männer nicht angetroffen wurden, hat man gedroht, Frauen und Kinder zu verhaften, wenn die Männer sich nicht stellen. In 2 bekannten Fällen wurde diese Drohung ausgeführt. In einem anderen holte die Frau ihren Mann daraufhin aus dem Kohlenkeller.
Peter Bloch war 17 Jahre alt und lebte mit seiner Familie in der Lindenstraße 39. Er besuchte die Wöhlerschule und musste da vom Nazi-Schulleiter vertrieben, zum Philanthropien wechseln. Auch er bestätigt die Unterschiede in den Stadtteilen.
In ärmeren Vierteln Frankfurts zerstörten die Nazis auch Möbel, Porzellan und so weiter. Im Westend aber haben sie das nicht getan, damit sich das arische Großbürgertum nicht aufrege. Übergriffe auf das Eigentum hat das Bürgertum nicht gerne. Das wussten die Nazis. Darum haben sich solche Übergriffe im Westend nicht ereignet.
Wie Peter Bloch selbst knapp der Verhaftung entging, beschreibt er so.
Wir bewohnten das Parterre des Hauses Lindenstraße 39. Ich war Primaner des Philanthropien des berühmten Frankfurter jüdischen Gymnasiums. Am Morgen des 10. November erfuhren wir, dass die Synagogen in Brand gesetzt worden waren und auch andere Gewaltakte nationalsozialistischer Verbände vor sich gingen. Von Schulbesuch konnte nicht die Rede sein. Bald berichtete das Busch-Telefon, dass alle jüdischen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren verhaftet würden. Ich weiß nicht mehr, wer es uns sagte. Es sprach sich jedenfalls schnell herum. Wir waren gerade beim Mittagessen. Meine Mutter Else Bloch, ihre mütterliche Freundin Luise Völsche, die mit uns lebte und später, obgleich arisch, freiwillig mit uns ins Exil ging, und der Schreiber dieser Zeilen. Es gab Kalbskoteletts und Erbsen. Da klingelte es scharf. Es waren drei Männer. Staatspolizei, sagte einer von ihnen, der offenbar den beiden anderen vorgesetzt war. Er war ziemlich klein, hatte einen Hundekopf, mögen die Hundefreunde mir dieses Wort verzeihen, und sah so aus, wie man einen Gestapo-Mann im Film oder auf der Bühne darstellen würde. Einer der anderen zwei war ziemlich hochgewachsen, hager und nicht mehr ganz jung. Der dritte von unauffälliger Gewöhnlichkeit. Der Chef und Sprecher des Trios fragte nach meinem Vater, Dr. Matt Arthur Bloch. Mein Vater, ein angesehener urologischer Chirurg, bis 1933 Chefarzt am Krankenhaus des Vaterländischen Frauenvereins, weilte zufällig in Holland, wo er vergeblich hoffte, uns durch die Beziehungen eines früheren Patienten die Einreise- und Aufenthaltserlaubnis zu verschaffen. Meine Mutter teilte dem Gestapo-Schergen mit, ihr Mann befinde sich besuchsweise und mit einem gültigen Pass in Holland. Mein Vater kam wegen des Pogroms nicht nach Deutschland zurück, sollte jedoch den Nazis 1943 im besetzten Belgien zum Opfer fallen. Nun war ich an der Reihe. Nehmen Sie Ihren Mantel und kommen Sie mit, befahl mir der Hundekopf. Ich kann nicht behaupten, keine Angst gehabt zu haben, erwiderte aber mit äußerlicher Ruhe, ich bin noch nicht 18 Jahre und bin Schüler. Ich bat nicht, ich bettelte nicht. Ich wies die Gestapo einfach auf das hin, was ihre Instruktion zu sein schien, wenngleich es auch schon zu uns gedrungen war, dass man in kleineren hessischen Orten sogar 14-Jährige verhaftete. Eine Ablehnung der Verhaftung mochte den dreien noch nicht vorgekommen sein. Sie tauschten untereinander fragende Blicke. Dann befahl mir Hundekopf, essen Sie weiter. Der Appetit war mir zwar vergangen, aber ich aß mit der gleichen äußerlichen Ruhe, während ich wusste, dass ich gerade dem Tode entgangen war. Ich hatte die Todesnähe gespürt, ein schwer zu beschreibendes, stark körperliches Gefühl und war innerlich aufgewühlt.
Der gebürtige Frankfurter Abraham Avizar war 38, 20 Jahre alt. Da beide Eltern an Tuberkulose gestorben waren, lebte er bis 1937 im israelitischen Waisenhaus im Röderbergwerk, danach in der Schwanenstraße 11, wo er das Pogrom so erlebte.
Natürlich war uns klar, das war Gestapo, das war SA, das waren Parteileute, die das inszeniert hatten. Ohne Uniform, alles ohne Uniform. Sie gingen von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung, um zu demolieren. Zu plündern kann ich nicht sagen, denn man hat nur demoliert und nicht geplündert. Man hat die Leute geschlagen und terrorisiert, wie im Mittelalter. Es war ein Pogrom. Wir haben eben gewartet, bis diese Gesellen, bis diese Pogromhelden auch zu uns kommen würden. Und sie kamen dann auch. Sie jagten uns vom ersten Stock herunter, natürlich mit Drohungen und mit Schlägen. Dann stellten sie uns unten auf der Straße auf vor dem Haus. Sie fingen dort an, etwas zu sagen, aber die Sache war eben damit auch beendet. Ihr Saujuden, macht, dass ihr fortkommt, lauft davon, so ungefähr. Ich beeilte mich nicht so sehr und das traf sie ein bisschen. Daraufhin packte man mich. Ich musste sozusagen durch ein Spalier laufen und man fing an, auf mich einzuschlagen, jeder so viel er konnte oder wie es ihm gefiel. Zu dieser Zeit war ich in guter körperlicher Verfassung, war sportlich. Es war meine beste Zeit als Sportler. Ich habe es verstanden, mich abzudecken, Die Schläge haben mir gar nichts ausgemacht. Im Gegenteil. Als ich sah, dass mir einer sozusagen richtig in den Arsch treten wollte, habe ich ihm den Fuß dagegen gehalten und hoffentlich hat er sich das Schienbein verletzt. Nach einiger Zeit überführte man mich in das Polizeigefängnis am Klapperfeld. Der Vorwand war, der Jud hat einem Polizisten in den Arsch getreten. Das war keine Kleinigkeit. Nachdem dort alle Formalitäten erledigt waren, organisierten sich die Aufseher. An jeder Treppe, an jeder Ecke stand einer von ihnen und sie jagten mich. Lauf! Jeder musste mir in den Arsch treten, bis es dann hinaufging in den nächsten Stock und bis zur Zelle. Da warfen sie mich hinein. Ich las dann in der Zelle die Vorschriften, die da standen. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich weiß nur, dass ich mir große Sorgen machte, was jetzt sein würde.
Die Frankfurter Festhalle war die zentrale Sammelstelle der verhafteten jüdischen Bevölkerung. Lilli Hoida erinnert sich an den Morgen des 11. November.
Am nächsten Morgen kam ein Edikt heraus, dass alle Väter und Söhne ab einem gewissen Alter in die Festhalle gebracht werden. Das ging straßenweise. Ich weiß noch, am Tiergarten war es Gestapo oder Polizei. Ich glaube Polizei. Meine Mutter packte vorsorglich meinem Vater schon einen Koffer mit warmer Unterwäsche. Es war kalt. Es war doch November. Man brauchte warme Unterwäsche, warme Strümpfe. Alle Männer wurden geholt. Auch der Direktor der Volksschule, Direktor Ochsenmann.
Von der Misshandlung und Verhaftung von Avraham Avizar haben wir schon gehört. Auch er gehörte zu denjenigen, die vom Gefängnis in die Festhalle transportiert wurden.
Später brachte man mich in die Festhalle. Meine Befürchtungen wegen eines Prozesses waren jetzt hinfällig. Dort in der Festhalle sah ich sofort, was ich tat. Ich sah, dass viele Bekannte dort waren. Die Festhalle war voller Juden, ältere Leute, angesehene Leute, Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, Gesunde und Kranke, Alte und Junge, Gebrechliche und Bewegliche. Diese Menschen stellte man dort mit einem großen Theater auf. Sie schrieben auf, wer man war. Jeder musste sagen, Jude mit Namen so und so. Es war beleidigend. Beleidigend in einer alles beleidigenden Form. Wenn irgendjemand einem der Aufseher nicht gefiel, dann jagte er denjenigen herum oder befahl ihm, sich hinzulegen und wieder aufzustehen. Gerade bei älteren Menschen hatten sie eine besondere Freude daran. So verging praktisch der ganze Tag.
Auch Ephraim Franz Wagner gehörte zu den Verhafteten.
Unter den vielen, die aus allen Stadtteilen Frankfurts kamen und in der Halle zusammengepfercht wurden, sah ich mir bekannte und nahestehende Menschen. Angst und Entsetzen zeichneten ihre Gesichtszüge. Da man sich nicht von der Stelle bewegen durfte, gab es keine Möglichkeit, sich gegenseitig Trost zuzusprechen oder Worte der Ermutigung und Solidarität zu wechseln. Aber das war nur der Anfang.
Julius Meyer, ein Frankfurter Jurist, beschreibt sehr detailliert die Schindereien, denen die jüdischen Männer in der Festhalle ausgesetzt waren.
Wir werden in die Halle geführt und ein rascher Blick sagt uns, was die Uhr hier geschlagen hat. Denn da saust, anders kann man wohl kaum sagen, ein keuchender Mensch durch die Halle und hinter ihm her ein SS-Mann und kommandiert, Marsch, Marsch! Und immer so weiter. Und dort wiederholt sich dasselbe Schauspiel mit einem anderen Mann. Dann stehen wir vor zwei Polizeibeamten, denen wir sämtlichen Inhalt unserer Mappen und Taschen vorzuweisen haben. Alle Geld- und Wertsachen müssen abgeliefert werden. Sie werden in jedem einzelnen Fall in einem Briefumschlag verschlossen. Zwei Gestapo-Leute stehen dabei. Einer reißt mir meine Orden weg, die ich in der Tasche hatte. Die hast du doch nur in der Etappe bekommen. Dann sieht er meinen Militärpass durch und gibt ihn mir mit einem gnädigen Blick zurück. Nun haben wir im Laufschritt zu einem Polizeibeamten zu rennen, der sich mit aufgezwirbeltem Schnurrbart in neuer grün-grauer Uniform wie ein junger Gott dort oben aufgepflanzt hat und unsere Meldung entgegennimmt. Er fragt mich nach meinem Beruf. Rechtsanwalt. Aha, du bist also ein Rechtsverdreher. Ich bin Rechtsanwalt am Landgericht. Es gibt kein Recht mehr. Armer Tropf. Ich antworte ihm, es gibt das deutsche Recht. Darauf kann er mir nicht antworten. Er schmatzt mit den Lippen, versucht zu lächeln und winkt ab. Marsch, marsch! und ich laufe schleunigst zu den von ihm bereits Abgefertigten, die mit unterdrücktem Lachen der Unterhaltung zugehört haben. Armes Deutschland. Wir werden nun in Gruppen eingeteilt, deren jede einem SS-Mann unterstellt wird, unter dessen Anleitung wir zu exerzieren haben. Offizielle Begründung dafür ist wohl, uns Bewegung zu machen, damit wir in der großen kalten Halle nicht frieren und damit wir beschäftigt sind. Und nun beginnt eine Reihe von Stunden, wie ich sie bisher noch nicht erlebt habe. Als Schüler und im aktiven Dienstjahr 1913 habe ich mich allerhand körperlichen Anforderungen, die das Turnen und Exerzieren stellten, gern und vernünftig unterzogen. Aber jetzt merke ich nicht nur, dass die 25 Jahre, die seitdem verstrichen sind, kein Pappenstiel sind. Solches Exerzieren war beim gemeinsten Soldatenschinder, der wegen Misshandlung kriegsgerichtlich schwer bestraft werden musste, kaum bekannt. Wohl gab es ab und zu grobe Sadisten, die ihre armen Rekruten herumhetzten und unterdrückten. Aber was sich hier austobt, das ist ein unerhörter Gruppensadismus. An uns versuchte man sofort, sein Mütchen zu kühlen und uns herabzusetzen. Zuerst durften wir im Chor rufen, wir sind Juden. Und jene glaubten uns damit wehe zu tun. Dann ging die Schinderei los. Bei unserem aktiven Regiment vor 25 Jahren nannte man ein strammes Exerzieren Schleifen. Wenn man so einen strammen Exerziermorgen hinter sich hatte, dann konnte man sich wirklich geschliffen vorkommen. Aber man war jung. Heute dürfen wir sofort hinlegen und aufstehen üben, und zwar mit unserem ganzen Gepäck, das wir mit uns führen. Dann folgt ein Dauerlauf. Nun wird das Gepäck abgelegt und jetzt heißt es kriechen. Das war früher eine zwar anstrengende Übung, die man aber mit einiger Energie leicht und korrekt bewältigen konnte. Aber jetzt kommt das Kommando, Hände auf den Rücken. Das heißt kriechen, während die Hände auf dem Rücken sind. Kriechen wie ein Wurm. So soll es auch sein, wie uns unser Peiniger bestätigt, der hinterhergeht und den Ungeschickten mit seinen Füßen nachhilft. So geht es weiter mit nur geringen Ruhepausen. In einer dieser Pausen dürfen wir uns zum Ausrasten auf den Boden setzen. Aber warum wohl müssen wir dabei mit dem Gesicht zur Wand gekehrt sitzen? Keiner darf sich umdrehen. Endlich geht die Aufklärung flüsternd durch unsere Reihen. Da drüben liegt ein Toter. Er hat die Schinderei nicht ausgehalten, ist mitten im gehetzten Lauf zusammengebrochen unter einem wohltätigen Herzschlag. Später wird er mit einem Tuch zugedeckt und wir marschieren, laufen, kriechen um ihn herum.
Heinrich Perlhefter beschreibt die Quälereien in der Festhalle.
Ich musste mich in der Festhalle vor der Treppe auf den Bauch legen und von Stufe zu Stufe nach oben robben. Auf der anderen Seite musste ich Purzelbaum schlagen. Als ich unten war, nahm ein anderer SS-Mann mich in Empfang und schlug mit einer Browning auf mich ein. Dabei zerschlug er mir die Zähne und ich brach einige Rippen. Danach wurden in einer Ecke Nägel, sogenannte Blauköpfe, gestreut, auf denen ich einen Kopfstand machen musste. Ich bekam dabei eine ganze Menge Nägel in die Kopfhaut. Ein Mithäftling hat sie mir später mit einem Taschenmesser herausgeholt.
Die in der Festhalle zusammengetriebenen jüdischen Männer wurden über den Südbahnhof deportiert in die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau. Julius Meyer beschreibt das so.
Fertig machen, Gepäck aufnehmen in Gruppen aus der Halle, in bereitstehende Autobusse. Wie viele Menschen doch vor dem Tor der Halle stehen und unsere Abfahrt zusehen. Alle still und ohne Zuruf und laute Äußerung das Schauspiel betrachtend. Auf Wiedersehen, Heimat. Drunten unter der Brücke glänzt der Fluss. Hier sind wohlbekannte Straßen. Das Auge nimmt den Eindruck auf, aber die Gedanken sind schon nahezu ausgeschaltet. Südbahnhof, raus! Da stehen dicht gedrängt Scharen von Menschen, um zuzusehen. Kopf und Nerven zusammengenommen, schnell raus und hinein durch die Schranke dort vorne in den Bahnhof. Ein wüstes Gejohle geht jetzt los und empfängt uns. Durch! Die Stufen hinunter zur Unterführung, durch diese hindurch, dem Polizeischutzmann nach, der uns ruft. Wir sammeln uns am anderen Ende der Unterführung, wo uns Schutzleute unter Leitung eines Polizeioffiziers ausgesprochen freundlich in Empfang nehmen. Dann aber erfahren wir, Es sind nicht alle so ungeschoren wie wir in und durch die Unterführung gekommen. Wir waren im ersten Auto. Die Insassen der folgenden Wagen sind nicht nur mit Zurufen empfangen worden, sondern mehrere Mädchen und Frauen und dann auch Männer haben darauf losgehauen, geprügelt, mit Stöcken und Schirmen geschlagen, wahrscheinlich auch mit schwereren Gegenständen. Sonst wäre es undenkbar und unverständlich, dass zahlreiche jüdische Männer nicht nur Beulen, sondern stark blutende Reiß- und Kratzwunden davon getragen haben. Der Polizeileutnant ist anfangs fast machtlos. Man sieht es seinem feinen, wohlerzogenen Gesicht an, wie peinlich ihm diese Vorfälle sind. Und seine Beamten sagen uns, wie gemein es ist, dass man uns wehrlose Leute so behandelt. Auch diese Qual hat ein Ende. Und wir sitzen im Zug, in den man uns verladen hat.
Ephraim Franz Wagner beschreibt den Abtransport so.
Die Türen wurden verriegelt. Unter Bewachung durch uniformierte Nazis setzte sich der Zug in Bewegung. Niemand wusste, wohin er fuhr. Nach mehrstündiger Fahrt kamen wir am Bestimmungsort an, dem KZ Buchenwald. Dort wurden wir an der Rampe vom Lagerpersonal in Empfang genommen. Als wir aus dem Zug ausgestiegen waren, wurden wir, jung und alt, mit menschenunwürdigen Pöbeleien beschimpft und mit Gummiknüppeln geprügelt. Wie Vieh wurden wir im Laufschritt in die Richtung des Lagertors getrieben. Manche strauchelten und konnten sich nur schwer auf den Beinen halten. Über dem Lagertor stand in großen Buchstaben Recht oder Unrecht, mein Vaterland.
Das KZ Buchenwald war im Oktober mit 10.000 Personen belegt und damit mit 2.000 Personen mehr als geplant. Durch die Deportation der Novemberpogrome kamen in kurzer Zeit doch mal fast 10.000 Menschen dort an. Die meisten mussten bei nachts frostigen Temperaturen und ohne Wasser und Verpflegung die ersten Tage im Freien verbringen, bis primitive Blocks ohne Fenster gebaut waren. Eugen Kogon, selbst Häftling in Buchenwald und gestützt auf die Berichte anderer Zeitzeugen, beschreibt im SS-Staat die Verhältnisse im November 38 so.
Was sich damals im Lager zutrug, lässt sich mit wenigen Worten nicht schildern. Erwähnt sei lediglich, dass gleich in der ersten Nacht 68 Juden wahnsinnig geworden und von Sommer wie tote Hunde immer jemand totgeschlagen worden sind. In den berüchtigt gewordenen Blocks 1 bis 5a, die später abgerissen wurden, lagen je 2000 Juden, während der Raum dieser primitiven Notbaracken nur für 400 bis äußerst 500 Leute berechnet war. Die sanitären Verhältnisse waren unvorstellbar.
Avraham Avizar erlebt die Ankunft im KZ Buchenwald.
Als der Zug in Weimar ankam, war er tatsächlich von dieser Totenkopf-SS umstellt. Sie waren alle mit Karabinern bewaffnet. Ein wahnsinniges Gebrüll, raus! Sie trieben uns zusammengepfercht in einen Tunnel und in eine Unterführung von der Bahn nach außen, alles unter Schreien und Fluchen und Schimpfen und vor allen Dingen Schlägen mit den Karabinern, wo immer sie konnten. Wer nicht schnell genug war, Ältere, Schwächere, die bekamen am meisten ab. Von dort ging es dann wieder unter Prügeln, Drohungen und Befehlen in Lastautos. Auf jedem Lastauto waren ich weiß nicht mehr wie viele. Sie schlugen uns von oben. Wenn jemand den Kopf herausstreckte, bekam er Schläge drauf, bis zum Lager. Am Lager begannen dann wieder die Drohungen und die Befehle. Das Ganze wurde immer schlimmer und dauerte an bis ins Lager hinein. Sie bildeten ein Spalier bis zu den Baracken. Das waren Baracken, in denen Liegemöglichkeiten vorbereitet waren, mit 4 oder 5 Fächern. Jedes Fach wahrscheinlich ungefähr einen Meter hoch. Man konnte kaum darin sitzen. Im Lager war ich bald im obersten Fach und hörte eben nur, was geschah. Aber persönlich bekam ich nichts ab. Mich hat mitgenommen, dass 3 Tage ohne etwas zu essen vergingen. Der Durst war schlimm, es waren, glaube ich, warme Tage und wir hatten nichts zu trinken. Die Folge war, dass die Leute sich später alle den Magen verdorben hatten. Die Leute bekamen furchtbaren Durchfall und haben sich alle beschmutzt, haben in die Hosen gemacht. Sie standen auf dem Appellplatz und konnten sich nicht helfen. Man musste den ganzen Tag auf dem Appellplatz stehen. Dann musste man dort sitzen oder liegen. Viele konnten das nicht durchhalten und liefen zur Latrine. Man hat den ganzen Tag zugesehen, wie diese Leute auf den Bock gespannt und ausgepeitscht wurden. Einige warfen sich in die Latrine hinein, andere gingen an den elektrischen Draht, andere haben die Kapos gepackt und geschlagen. Nicht immer hat man sie totgeschlagen, aber es war vielleicht noch schlimmer, wenn jemand danach weiterlebte. Die ganze Nacht hörte man das Stöhnen und Krächzen von Älteren, von Schwachen, von Verwundeten, von Misshandelten. Die waren alle im untersten Fach. Anders kann ich es nicht nennen. Dort haben sie gelegen. Man hörte die ganze Nacht hindurch, wie Leute zu Tode gequält oder geschlagen wurden, bis man eben nichts mehr hörte. Sie fingen an zu schreien und zu jammern. Und das ging so, bis man eben hörte, dass es zu Ende geht.
Ephraim Franz Wagner war ebenfalls zusammen mit seinem Klassenlehrer verhaftet und nach Buchenwald deportiert worden.
Unter den Häftlingen befanden sich auch einige meiner Lehrer aus den Philanthropien, mit denen ich Gelegenheit hatte, über unsere Situation zu sprechen. Unter Leidensgenossen galten die Schranken des Status oder des Alters nicht. Daher war es wie selbstverständlich, dass zwischen mir und meinem ehemaligen Schuldirektor Dr. Albert Hirsch und meinem Klassenlehrer Dr. Ernst Marbach das kameradschaftliche Du herrschte. Ernst Marbach litt fürchterlich unter der Kälte. Zerfroren ihm beide Beine, die ihm bei seiner Rückkehr nach Frankfurt im jüdischen Krankenhaus an der Gagernstraße amputiert werden mussten. Ich konnte ihn noch dort besuchen, ehe er an den Folgen seines entsetzlichen Martyriums starb.
Bereits in den ersten Tagen teilt das Lagerkommando über Lautsprecher die Bedingungen für eine Freilassung mit. Verkauf von Eigentum an Häusern, Geschäften, Fabriken und Nachweis einer Auswanderungsmöglichkeit. Angehörige dürfen Geld überweisen, an dem sich die SS bereichert. Mitte Dezember wird Ephraim Franz Wagner wieder aus dem KZ Buchenwald entlassen. Die Entlassungsprozedur verlief folgendermaßen.
Mir wurde der Kopf kahl geschoren. Formulare mussten unterschrieben werden, in denen ich eidesstattlich zu erklären hatte, dass man mich gut behandelt hatte. Zudem wurde mir unzweideutig erklärt, dass ich erneut ins KZ käme, falls ich Deutschland nicht bis Ende Februar 1939 verlassen hätte. Mein Vater wurde ebenfalls um diese Zeit als Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges aus dem KZ entlassen.
Insgesamt 2621 jüdische Bürger wurden vom 11. bis 13. November 1938 aus Frankfurt nach Buchenwald deportiert. Nachweisbar 61 in Frankfurt geborene Deportierte sterben in Buchenwald, der Jüngste mit 20, der Älteste ist 63 Jahre alt. Nach Dachau wurden 534 Männer deportiert, die Anzahl der zu Tode gekommenen ist nicht bekannt. Nach den Novemberpogromen gelang noch 7.101 jüdischen Frankfurtern die Flucht. Von 1941 an wurden meist von der Großmarkthalle aus 10.700 Personen aus Frankfurt deportiert. Davon überlebten die Lager nur 577 Menschen.